2. Mose, Kapitel 17 aufschlagen. Und wir lesen ab Vers 8. Das Volk Israel ist hier aus Ägypten rausgezogen und haben die große Rettung des Herrn gesehen. Dann haben sie, kamen sie in die Wüste Sin und dann gab es kein Wasser und dann fingen sie an zu murren, dass Mose sie herausgeführt hat und um sie in der Wüste sterben zu lassen und so weiter. Und der Herr öffnet dann den Felsen und gibt ihnen Wasser zu trinken. Und den Ort gab man den Namen Massa und Meribah wegen der Herausforderung der Kinder Israel, weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Sie haben also in Frage gestellt, ob Gott in ihrer Mitte ist. Und dann kommt unser Abschnitt ab Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und ziehe aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagt, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach: Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek währen von Geschlecht zu Geschlecht. Es ist also der erste Krieg, nachdem sie befreit wurden von Ägypten, nachdem sie auszogen aus dem Land Ägypten. Und da kam Amalek und kämpfte gegen Israel. Nun, der Kampf Amaleks war gar nicht so, war ein heimtückischer Kampf. Denn sie haben, das sagt uns das 4. Buch Mose, sie haben von hinten angegriffen. Das heißt, sie haben die beobachtet, haben gemerkt, da sind die Schwachen und die Kranken. Und die Schwachen und die Kranken konnten nicht ganz folgen in der Schnelligkeit des ganzen Zuges. Das heißt, sie blieben ein bisschen weiter hinten. Und dann hat Amalek genau diese überfallen, heimtückisch überfallen die Beute gemacht. Und das wird immer wieder angesprochen, dass Amalek feige im Grunde genommen die Schwächsten angegriffen hat und sie ihnen geschadet hat. Und da kommt dann die Situation, dass Mose sagt: Nimm dir Männer, Josua, und morgen greifst du an, und er geht auf den Berg. Nun, Amalek ist nicht unbekannt von der Herkunft her, denn Amalek war ein Sohn Esaus. Das heißt, eigentlich war es ein Brudervolk. Ein Brudervolk, das heißt ein Nachkomme von Isaac, Jakob und Esau. Ihr kennt die beiden Brüder. Und Amalek war einer der Söhne Esaus. Die Frage ist jetzt, und das ist auch deswegen, hallo, komm ich rein. Amalek begegnet uns dann noch an weiteren Stellen der Bibel. Wisst ihr, wo Amalek uns nochmal begegnet? Oder was fällt euch ein, wo Amalek nochmal erscheint oder Nachkommen Amaleks? Nun, wir haben eine ganz einfache Geschichte von Saul. Saul hat im Grunde genommen von Samuel den Auftrag bekommen, diesen Eid hier, den Gott hier gibt, den Mose auch dem Josua weitergeben soll, auszuführen, nämlich Amalek auszurotten. Und als er dann im Grunde genommen den Amalek, und er soll wirklich nichts verschonen, er soll alles ausrotten, warum? Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist, soll er den Krieg gegen Amalek führen. Und Saul gehorcht aber nicht, er nimmt von dem Vieh und er verschont sogar den König, und der König heißt Agag. Agag ist der König der Amalekiter, das war sozusagen so eine Reihenfolge, die hießen eben immer wieder nach diesem Namen, die Agagiter. Und wenn ich jetzt dieses Wort brauche, Agagiter, dann fällt euch vielleicht doch nochmal ein, wer noch dazu gehört? Bei Esther, genau, bei Esther, der Haman. Der Feind des jüdischen Volkes war ein Nachkomme dieses Volkes. Und es gibt auch Bezüge im Grunde genommen bei dem Fluch, den Bileam über das Volk Israel bringen sollte, dass der Balak wahrscheinlich auch ein Agagiter war und Bileam angeworben hat, damit er Israel verfluchen sollte. Aber genau, Haman wollte sozusagen gleich ganz Israel ausrotten. Und das ist wirklich wieder ein Beispiel dafür, wie ein Volk, und es ist ein Brudervolk, zum Feind wird für das Volk Gottes. Und diese Feindschaft ist so existenziell, dass es wirklich ihm fast gelungen wäre, menschlich gesehen fast gelungen wäre, das ganze Volk Gottes auszurotten. Es gibt eine Überlieferung, das aber kommt eigentlich von Josephus. Und Josephus sagt, dass Herodes ein Idumäer war. Und als Idumäer war er auch ein Nachkomme Esaus. Also wieder jemand aus diesem Brudervolk, der sogar den Tempel gebaut hat mit großem Prunk und Schönheit, viel Geld investiert hat. Aber als der König des Tempels kam, da war er bereit, alle Knaben umzubringen, nur um den König des Tempels nicht zu dulden, um nicht seine eigene Herrschaft abzugeben. Und da sehen wir etwas von der Art und Weise, auch wenn das jetzt nicht nachweisbar ist, aber wir sehen etwas von der Art und Weise des Feindes, wie er kämpft. Nun, hier gibt es etwas, was uns hilft im Grunde genommen, und da wollen wir auch heute gar nicht viel weitergehen, aber etwas, was uns hilft, ein bisschen das auf uns zu übertragen. Hier gibt es eine Aussage des Herrn, und diese Aussage des Herrn finden wir am Ende, dass er sagt, erstens, Vers 14, Kapitel 17, Vers 14, und ich lese mal von 14 bis 16, da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein, ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Der Kriegsbanner kennen wir vielleicht oft nicht mehr so, aber aus alten Ritterfilmen weiß man das. Das heißt, die Fahne, die gehisst wurde als Siegesfahne über den Feind. Das ist das Kriegsbanner. Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ist. Und hier zeigt er, dass Gott selbst eine Hand erhebt zum Schwur, denn es heißt hier auf dem Thron des Herrn, auf dem Thron Jahwes, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek währen von Geschlecht zu Geschlecht. Es gibt also einen beständigen Krieg, einen unaufhörlichen Krieg, einen Krieg, der nicht aufhört, aber der Herr hat das Siegeszeichen erhoben, der Herr hat geschworen, in dem Sinne die Hand erhoben zum Schwur, dass dieser Krieg zwar nicht aufhören wird, aber die Siegesfahne ist in der Hand des Herrn. Das heißt, am Ende gehört der Sieg dem Herrn. Und wenn wir das jetzt nehmen, oder wenn wir diese Geschichte jetzt nehmen, wir gehen jetzt nicht auf alle Details ein, sondern nur einmal auf diesen einen Bereich und uns die Frage stellen, okay, gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen würden, ja, das sind die Charakterzüge, Amalek hat die Charakterzüge von Feinden meines geistlichen Lebens, von dem Feind meines geistlichen Lebens, der sehr ähnlich ist, denn die Bibel sagt uns ja, dass alles, was aufgeschrieben ist, für uns aufgeschrieben ist, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Die Bibel zeigt uns, dass Gott mit dem Volke Israel eine Geschichte macht, eine Geschichte schreibt, also tatsächliche Geschichte schreibt, die uns hilft, im neuen Bund als Kinder Gottes zu verstehen, worin der geistliche Kampf besteht. Was würdet ihr sagen? Wozu passt Amalek am allerbesten? Zu welchem Feind des Kindes Gottes passt Amalek am allerbesten? Zum Teufel, ja, kann man sagen, zum Teufel. Teufel ist auch hinterhältig, heimtückisch und bleibt ein Feind des Volkes. Wir würden nur fragen, wo ist die familiäre Nähe des Teufels zum Kind Gottes?
Die Fleischeslust,
ja. Die Fleischeslust. Die ist genauso hinterhältig, richtig? Da ist besonders diese Nähe, weil es ja das Brudervolk ist, ausgeprägt. Ne? Ich meine, es hat beides, ob es nun Fleisch ist oder Welt oder Satan, vor allem weil die sich immer miteinander verbinden, können wir es kaum voneinander trennen und im Alltag auch nicht voneinander trennen. Aber ich dachte, wir konzentrieren uns einfach mal auf das Fleisch. Und das Fleisch ist die verderbte Natur, die wir von der Geburt an mit uns tragen. Und die Frage, die wir uns stellen dürfen und müssen, ist, erstens, ist das Fleisch unser Feind, der nur ein Ziel hat, die Ausrottung jedes geistlichen Lebens, die Ausrottung des Kindes Gottes, den Tod des Kindes Gottes? Sind wir überzeugt, dass das Fleisch diese Absicht hat? Und sehen wir es als diesen Feind an, dem wir den Krieg erklären müssen, in jeder Hinsicht, ohne Schonung, wie Saul, wie Gott hier Amalek den Krieg erklärt? Oder denken wir bezüglich des Fleisches eher in der Kategorie, naja, wir sind ja alle noch Fleisch? Merkt ihr, da klingt so eine Entschuldigung mit rein? Oder das ist ja menschlich? Und nicht, dass das nicht in verschiedenen Kontexten auch gerechtfertigt ist, zu sagen, es ist menschlich. Aber wie oft klingt da eine gewisse Versöhnung mit dem Fleisch an? Ein gewisses Akzeptieren. Also so wie Saul, der sagt, komm, lass mal den König. Das ist der herrlichste aller Amalekiter, aller Feinde. Den lassen wir, den verschonen wir. Lassen wir das Vieh, holen wir Nutzen daraus. Nehmen wir einen Teil zur Anbetung Gottes. Das Fleisch kann uns ja auch helfen, Gott anzubeten. Und es ist wirklich die Frage, sehen wir, dass dies der Feind ist? Gibt es neutestamentliche Stellen, die uns sagen, dass es keine Versöhnung gibt zwischen Fleisch und Geist? Und das Fleisch ein gefährlicher Feind ist. Römer, genau. Römer sagt uns, dass dieser Feind so mächtig ist, dass er sogar stärker ist als wir, wenn es um unsere natürliche Kraft geht. Selbst nach der Wiedergeburt sind wir nicht in der Lage, diesen Feind zu besiegen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, es gibt verschiedene Stellen, die uns zeigen, dass diese beiden Dinge sich nicht miteinander versöhnen. Das Fleisch kämpft für den Geist, der Geist für das Fleisch. Es gibt also dieser Krieg ist ein Krieg, den Gott bestimmt hat bis zum Ende unseres Lebens. Nun, wir wollen wegen der Zeit heute nicht weitermachen. Wir wollen nur noch einmal zeigen. Ich denke mal, dass es ganz wichtig ist, dass wir wirklich das Fleisch als das sehen, was Gott es sieht und dass wir anerkennen, dass dieses Fleisch unser Feind bleibt, unser Feind für uns, der Feind ist für unser geistliches Leben in jeder Hinsicht, mit jedem Vorschlag, mit jedem Ziel, selbst wenn es als Freund, wenn es als Freund kommt. Selbst wenn es kommt, um zu versöhnen. Selbst wenn es, also, wenn es scheint, dass es helfen will. Selbst als Bauer des Tempels, wie sagen wir Herodes als Bild. Es wird immer der Feind sein. Paulus sagt es im Römerbrief so, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Es sagt, dass dieses Fleisch immer die Absicht unseres Todes hat. Und es bleibt diese Absicht. Genau, aber worauf ich heute noch hinweisen wollte, ist, und das ist das Besondere, hier nimmt der Herr durch den Heiligen Geist und gibt uns und gibt dem Volk Israel etwas ganz Besonderes. Er sagt, eine Hand ist zum Schwur erhoben. Wo? Bei Gott. Bei Gott auf dem Thron ist eine Hand zum Schwur erhoben, dass der Krieg nicht aufhören soll, aber dass auch da, dass die Siegesfahne gehisst wird. Die Siegesfahne, sodass der Sieg am Ende dem Volke Gottes gehört. Und genau das haben wir im Grunde genommen an vielen Stellen der Bibel, und das haben wir im Petrusbrief gehabt, wo Gott sagt, dass seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Und diese Verbindung ist das, was uns dann hinführen wird zu dem Gebet und zur Wichtigkeit des Gebetes. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir auf diesen Text eingehen. Aber genau diese Verbindung ist so entscheidend, nämlich dass Gott beschlossen hat, seine Kinder trotz des Fleisches als Überwinder in seine Herrlichkeit zu führen. Der Sieg gehört dem Herrn. Und das sind diese zwei Stellen, dass seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. 2. Petrus 1, Vers 2. Alles gegeben. Und er hat uns große und kostbare Verheißungen gegeben. Und das ist das Besondere. Gott hat seine Hand erhoben in Christus Jesus. Die Rechte des Herrn ist der Herr Jesus selbst. Und im Herrn Jesus ist uns als Kindern Gottes der Sieg über jede Not, über jede Schwierigkeit gegeben. Sein ist der Sieg. Er muss überwinden. Und das ist das Besondere, und das ist das Besondere für uns, dass wir, jetzt passe ich das nochmal zusammen, erstens, anerkennen müssen, selbst im schönsten Kleid bleibt das Fleisch mein Feind. Aber zweitens, der Sieg gehört dem Herrn. Es braucht nichts. Ich darf über jede Kraft des Fleisches in meinem Leben als Gotteskind, ich rede hier so Gotteskinder, den Sieg des Herrn ausrufen, beziehungsweise den Sieg des Herrn erwarten. Aufgrund der Verheißung, aufgrund des Todes Jesu Christi, dass in seinem Tod mir alles gegeben ist, um diesen Sieg davon zu tragen. Denn, wie sagt es der zweite Petrusbrief, er sagt es sehr schön, er sagt, alles gegeben zum Leben und zur Gottesfurcht. Zum Leben und zur Gottesfurcht. Also zum Leben in Gottesfurcht. Das Wort, genau, bei manchen Übersetzungen ist Gottseligkeit, das ist ein besonderes Wort, weil es zeigt, dass es eine Freude ist, in der Gottesfurcht zu leben, weil es ist diese Haltung, die in Gott die Fülle findet und darum aus Liebe zu dem Herrn sich freut, seinen Willen zu erwählen. Also es sind noch viele Fragen, vielleicht zu dem Text offen, aber auch zu der Anwendung des Textes. Das übernehmen wir dann, oder das nehmen wir dann beim nächsten Mal wieder auf.